Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, läuft bei uns gerade die Silvester-Challenge. Danke also an dieser Stelle an Gudrun und an Thomas, dass ihr beide in der letzten Woche ein Silvester-Paket abgeschlossen habt. Wir brauchen nämlich bis zum 31. Dezember 2025 50 neue UnterstützerInnen, damit wir bei Erklär mir die Welt gut weitermachen können. Und jetzt gerade, wo ich das aufnehme, liegen wir bei 4 von 50 benötigten UnterstützerInnen. Das heißt, ihr würdet uns wirklich unglaublich helfen, wenn ihr Silvesterpaket unter erklärmir.at/support abschließen würdet. Mit dem kleinen Beitrag ermöglicht ihr uns, unsere Arbeit für das nächste Jahr gut planen zu können und ihr helft dabei, Wissen für alle frei zugänglich zu machen. Also nochmal, wer das gerne tun möchte, kann es unter erklärmir.at/support. Danke, danke, danke. Und ich hoffe, man hört nicht allzu sehr, dass ich noch total verstopft bin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Der Erklär mir die Welt Rückblick auf 2025 wird euch präsentiert von den ÖBB. Für die ÖBB war 2025 ein großes Jahr, denn seit Mitte Dezember ist die Choralmbahn in Betrieb. Ein echtes Jahrhundertprojekt, das den Süden Österreichs nachhaltig neu verbindet. Ab sofort dauert die Zugfahrt zwischen Graz und Klagenfurt nur mehr 41 Minuten, da wird das Auto ganz klar abgehängt. Und gleichzeitig entstehen neue, schnellere Verbindungen quer durchs Land, etwa zwischen Wien, Graz, Villach und Salzburg. Kurz gesagt, im neuen Jahr sind wir dank den ÖBB besser miteinander verbunden und nachhaltiger unterwegs als je zuvor. Ziemlich cool. Herzlich willkommen zum Erklär mir die Welt Jahresrückblick auf 2025 für all jene Leute, die das Jahr verschlafen haben. Bei mir zu Gast sind Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Und Corinna Milborn, Informationsdirektorin bei ProSieben Sat.1 Puls 4. Hallo liebe Corinna.
Hallo, danke für die Einladung.
Florian, Corinna, danke, dass ihr da seid. Was war 2025 denn für ein Jahr?
Eigentlich unglaublich, dass das nur ein Jahr war. Allein wenn man sich die österreichische Innenpolitik der ersten zwei Monate ansieht, da hätte ein ganzes Jahr schon Platz gehabt. Und wenn man auf der weltpolitischen Seite schaut, was Trump in den 11 Monaten, die er im Amt ist, schon alles geändert hat, da schlackern einem die Ohren, muss man sagen. Also wer dieses Jahr verschlafen hat, muss sich darauf einstellen, dass er einiges nachzuholen hat.
Mhm. Wir bleiben heute in Österreich. Teil 2 gibt es ja auch noch. Da schauen wir dann in die weite Welt. Was ist denn in den ersten beiden Monaten in Österreich in der Innenpolitik passiert?
Also wer eingeschlafen ist Ende 24, war in Verhandlungen von drei Parteien, die jetzt auch an der Regierung sind und wird sich vielleicht denken, eigentlich ist ja gar nichts passiert. Mhm. Aber dazwischen war Drama, Drama, Drama. Es war mitten in den Weihnachtsferien. Plötzlich kündigt Nehammer die Verhandlungen auf in der Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Großes Drama, das war ganz am Anfang vom Jänner. Alle haben noch einen Kater gehabt, so ein Silvester. Und plötzlich heißt, diese Koalitionsverhandlungen sind gescheitert und Nehammer schickt über X of all places ein Video raus, dass er zurücktritt, weil er nicht zur Verfügung steht für eine Koalition mit Kickl. Und dann ist interimsweise ein gewisser Herr Stocker eingesprungen als ÖVP-Chef, um diese Verhandlungen zu führen, die dann doch mit Blau geführt wurden. Und das war schon in den allerersten Jänner-Tagen so, ich bin gar nicht aus dem Studio rausgekommen. Wir hatten von früh bis spät Sondersendungen, Diskussionen, wahnsinnig viele Zuseher. Also es waren wirklich sehr, sehr spannende Tage. Und diese Verhandlungen mit Kickl waren natürlich etwas, das hätte Österreich sehr verändern können, ist dann aber nicht so gekommen.
Ich habe ein bisschen beim Recherchieren bin ich drauf gekommen, ach, das war heuer noch.
Das war heuer noch, genau. So mitten in den Weihnachtsferien. Ich war nicht in Tirol wie sonst immer, sondern war gerade in den Tagen in Wien und bin so zum zack ins Studio und eigentlich nicht mehr rausgekommen. Es war sehr, sehr aufregend. Am Anfang auch deshalb, weil man sich gedacht hat, das gibt's doch nicht, dass drei so hochbezahlte, professionelle Politiker und eine Politikerin, also Nehammer, Babler und Meinl Reisinger, die seit Monaten verhandelt haben, hunderte Leute involviert haben, Tonnen an Papier produziert haben, lauter Steuerungsgruppen und dann plötzlich schmeißen die das Handtuch. Was ich denke, das ist doch genau ihr Job. Das gibt es doch nicht, dass die es nicht schaffen, eine Koalition zustande zu bringen unter drei Parteien, die sich ja in vielen Dingen einig sind. Haben sie aber nicht. Sie haben das Handtuch geworfen. Es war auch der Druck sehr groß von außen aus Teilen der ÖVP, doch mit Blau zu verhandeln. Und die Angst, dass dieser beiseite gelassene Kickl, der als Nummer eins durch die Wahl gegangen ist, daran erinnern sich die, die 24 nicht geschlafen haben, dass der einfach stärker und stärker wird, wenn er gar nicht mal versuchen kann, eine Regierung zu verhandeln, obwohl er Erster geworden ist.
Mhm. Dann haben sich viele darauf eingestellt, das ist jetzt fix, jetzt kommt Blau-Schwarz. Ihr habt es auch im Falter geschrieben, das Ende der Zweiten Republik. Also irgendwie war vielen auf der linken Reichshälfte oder in der Mitte unwohl mit dem Gedanken, hat aber dann auch nicht geklappt, Florian.
Naja, man muss ein bisschen erklären, was das bedeutet hätte, Kanzler Kickl. Kickl ist ja anders als Jörg Haider oder als Heinz-Christian Strache nicht nur einfach ein Rechtspopulist, der ein bisschen sozusagen ausländerkritische, manchmal sogar ausländerfeindliche Dinge sagt, sondern er hat einfach ein ganz anderes Konzept der Republik vorgehabt. Das war letztlich auch der Grund, warum diese Koalition gescheitert ist. Er ist ein Gegner der liberalen Demokratie, so wie die Parteien, mit denen er sozusagen auf europäischer Ebene koaliert. Das ist in Ungarn die Partei des Herrn Orban, das ist die AfD in Deutschland, das ist Le Pen in Frankreich. Was heißt das? Das heißt, er will einen Staat, der auf wesentliche Kontrollmechanismen vielleicht nicht verzichtet, aber sie schwächen möchte. Also die Medien, der ORF als nationales Nachrichtenlagerfeuer, das sozusagen einer Objektivität verpflichtet ist. Er wollte die europäische Gerichtsbarkeit, also die europäischen Gerichtshöfe, massiv zurückfahren. Das hat man in diesen Verhandlungsunterlagen entdeckt, die dann rausgespielt wurden. Also er wollte, dass der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beschnitten wird in der Auslegung des Rechts. Er war überhaupt jemand, der gesagt hat, dass dieses europäische Konzert, das, was uns jetzt dieser Tage gerade sehr schützt vor vielen, vielen Angriffen, das uns auch wirtschaftlich schützt, schwächen möchte, der zurück will zum Nationalstaat, der eine ganz andere Asyl- und Fremdenpolitik will, darüber werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen reden, und der ganz massiv gegen den Journalismus agitiert hat, weil er seine eigenen Medienkanäle positionieren wollte. FPÖ, TV und wie sie alle heißen. Und später aber doch hat die ÖVP überrissen, dass eine Koalition mit Herbert Kickl, und ich glaube, dass da Kickl schon eine ganz eigene Rolle spielt. Ich glaube, dass es manche in der FPÖ gibt, die nicht so radikal sind wie er, die eher konservativ, rechtskonservativ sind. Aber dass eine Koalition mit Kickl gefährlich ist. Und er hat das ja selbst bewiesen, als er im Innenministerium gesessen ist und dort sein Generalsekretär auf das Betreiben seiner Leute den österreichischen Verfassungsschutz stark geschwächt hat im Jahr 2018.
Das wusste man ja schon alles, Florian, auch in der ÖVP. Man kannte ja Kickl,
man dachte, dass er das Innenministerium doch der ÖVP überlässt. Auf das hat er aber bestanden. Und ich glaube, dass man schon dachte, dass man ihn irgendwie zähmen wird in diesen Regierungsverhandlungen. Also man hat sich gedacht, er wird letztlich unterschlüpfen unter der großen schwarzen Decke und froh sein, dass er regieren kann oder vielleicht sogar so wie unter Wolfgang Schüssel vor 25 Jahren sozusagen irgendeinen Statthalter hineinschickt. Aber das Gegenteil war der Fall. Er hat eigentlich immer radikalere Forderungen gestellt und da wollte die ÖVP halt dann zum Glück am Ende nicht mit. Und ich glaube, dass Van der Bellen, der für mich sozusagen eigentlich so eine Person des Jahres ist, hier sozusagen im letzten Moment die Notbremse gezogen hat und noch einmal die drei Parteien, die, wie Corinna erzählt hat, die Verhandlungen schon platzen haben lassen, noch einmal an den Tisch gezwungen hat und gesagt hat, ihr kommt jetzt einmal zur Besinnung. Ein Kanzler Kickl in Zeiten von russischen Offensiven gegen die Ukraine, in Zeiten von Trump, in Zeiten von Inflation, in Zeiten von Post-Corona-Gesellschaft, in Zeiten von großen wirtschaftlichen Verwerfungen, nützt dem Land nicht.
Vielleicht ist es auch nützlich, nochmal sich in Erinnerung zu rufen, was Kickl wollte. Das hat er ja alles auch hingeschrieben. Deswegen war es auch naiv zu glauben von denen, die gedacht haben, ach, der wird sich schon einkriegen, der will an die Macht, dass er irgendwas davon fallen lassen wird. Das war eigentlich, wenn man Kickl kennt, recht klar, der wird nichts fallen lassen von seinen Grundforderungen. Das hätte nicht nur für Österreich eine große Änderung bedeutet, sondern überhaupt für ganz Europa. Weil so wie Florian schon gesagt hat, es steht im Wahlprogramm drinnen der FPÖ, dass die europäischen Gerichtshöfe Instrumenten von Gesellschaftszersetzung geworden sein. Das ist überhaupt auch die Sprache. Und dass die FPÖ vorhat, einfach deren Sprüche nicht umzusetzen. Jetzt weiß man, dass Orban das schon tut, aber Ungarn und Polen teilweise, aber das sind Empfängerländer in der EU. Das heißt, da gibt es immer so einen gewissen Hebel. Österreich ist ein Nettozahlerland Und das wäre ein ganz anderer Hebel gewesen, wenn da ein weiteres Land dazukommt, wo der Bundeskanzler selbst sagt, er respektiert die europäische Gerichtsbarkeit nicht, dann ist die, wenn dann ein paar Länder machen und da Nettozahler dabei sind, dann ist die auch einfach kaputt. Das heißt, das wäre ein großer, großer Wechsel gewesen. Und das Zweite ist Russland. Die FPÖ hat eine sehr, sehr russlandfreundliche Politik, wenn es jetzt einen europäischen Bundeskanzler gegeben hat, der in jedem Rat drinnen sitzt, bei jeder dieser Abstimmungen mit dabei sitzt und nicht so wie Orban erpressbar ist dadurch, dass man ihm das Geld abdreht, dann hätte das auch ein ganz großes, das Jahr hätte anders ausgesehen für die Position der Europäischen Union zu Russland. Und das ist hier in Wien entschieden worden. Das ist eigentlich schon, das war schon ein arger Jänner und Februar. Aber auch für Österreich selber, er hat zum Beispiel auch so Sachen drinnen gehabt, was jetzt Diskriminierung, Rassismus, Verhetzung betrifft, dass man den Verhetzungsparagrafen sehr stark einschränken soll. Das heißt also, dass Verhetzung, Rassismus nur mehr dann strafbar sein soll, wenn tatsächlich zu Gewalt aufgerufen wird und alles andere nicht mehr. Das heißt also, rassistisch zu sprechen über Menschen oder sie auf andere Weise zu diskriminieren, wäre nach dem Programm der FPÖ dann legal geworden. Und in Wirklichkeit war es dann tatsächlich das Innenministerium. Wenn er das aufgegeben hätte, dann wäre diese Koalition, glaube ich, zustande gekommen. Es waren irgendwie alle sehr nervös und wollten unbedingt eine Koalition. Und in wirtschaftspolitischen Dingen waren sich FPÖ und ÖVP sehr, sehr einig. Da haben sie ganz viele Sachen gehabt. Eigentlich auch in der Migrationsfrage waren sie sich sehr einig. Aber dieses Bestehen aufs Innenministerium der FPÖ hat dann doch dazu geführt, dass die ÖVP gesagt hat, sei es aus Verantwortungsgründen, sei es aus machtpolitischen Gründen. Wahrscheinlich beides gesagt hat, nein, das geht nicht und sich nochmal an den Tisch gesetzt hat. Und deswegen haben wir jetzt die Koalition, die eigentlich schon im Herbst davor verhandelt worden ist, aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Und lustigerweise mit einem Bundeskanzler, der eigentlich nur interim eingesprungen ist, schnell mal als ÖVP-Chef und seitdem aber einfach nicht mehr gegangen ist. Der ist einfach da geblieben, jetzt ist er immer noch da. Man nennt ihn den Buddha Christian Stocker. Wird, glaube ich, einfach auch nicht mehr weggehen. Eigentlich die erstaunlichste Weise, Bundeskanzler zu werden in der Geschichte dieses Landes.
Was haben die drei Parteien seither so getan? Was hat sich verändert in Österreich?
Naja, sie haben einmal grundsätzlich eine schwere Last geerbt, an der zum Teil die Vorgängerregierung schuld ist, zum Teil aber einfach auch die Weltenläufe, das muss man auch mal so sagen. Sie haben geerbt ein unglaubliches Budgetdefizit, das entstanden ist durch die Corona-Krise, durch das Missmanagement in der Corona-Krise, das entstanden ist durch eine wahnsinnige Energiekrise, durch den Russland-Krieg. Also man muss mal sagen, Putin hat ja nicht nur die Ukraine beschädigt, sondern auch viele europäische Staaten, die auf einmal durch horrende Energiepreise ihre Wirtschaft in Not gesehen haben. Aber er hat natürlich auch geerbt einen Staat, der sich in ganz großen Fragen nicht reformieren will. In der Pensionsfrage, in der Föderalismusfrage, in der Bildungsfrage. Und die drei Parteien haben das jetzt einmal bekommen und sind natürlich in einer unangenehmen Situation. Ja, nehmen wir den SPÖ-Chef Babler, der alles Mögliche versprochen hat, von 30-Stunden-Woche bis, weiß ich nicht, Gehalt für alle, der auf einmal draufgekommen ist, er kann überhaupt nichts verteilen. Die Liberalen, die gesagt haben, wir wollen eigentlich eine Regierungsbeteiligung für uns, ist eine Art Verfassungskonvent, wir wollen eigentlich den ganzen Staat umbauen und entschlacken. Die sind mit dem Sepp Schellhorn irgendwie, haben gemerkt, das Autopickerl kann man ein bisschen abschaffen und ein paar Faxgeräte, aber es ist alles sehr schwerwiegend. Also es fehlt sozusagen die Gravitas, große Dinge in die Hand zu nehmen, weil dafür auch die Zeit zu kurz ist. Jetzt muss man sagen, wir hatten in dem Jahr mal so eine Veranstaltung mit dem Politologen Enser Jedenastik, der etwas sehr Interessantes festgestellt hat, nämlich, dass das Wahlvolk wahnsinnig mobil geworden ist. Also bis in die 80er Jahre haben die Leute immer das Gleiche gewählt. 50% SPÖ, 50% ÖVP, das hat sich eigentlich bis 86 fast nicht verändert. Es sind ja überhaupt keine Mandate gewandert. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Wählerinnen und Wähler derartig umschlagen, dass eine Partei, die bei der Wahl X aus dem Parlament fliegt, bei der nächsten Wahl der große Wahlgewinner sein kann. Nehmen wir die FPÖ, die hat nach dem Ibiza-Skandal 16% gehabt, ist auf 27% explodiert, steht jetzt in den Umfragen bei 37. Also die haben im letzten Jahr 30% dazu gewonnen, 10% der Wählerstimmen. die Grünen, die sind mal aus dem Parlament geflogen, das hat man schon wieder vergessen, dass die aus dem Parlament draußen waren und dann auf einmal mit Werner Kogler, über den man vielleicht auch noch reden muss, auf einmal wieder einen furiosen Einzug gefeiert haben und in der Regierung gesessen sind. Also das Wahlvolk ist wahnsinnig mobil geworden und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Politiker, die irrsinnig schnell gejudged werden. Ja, das ist eigentlich eine Art Social-Media-Demokratie geworden, Daumen rauf, Daumen runter. Und es gibt sozusagen keinen langen Bogen mehr. Und ich sehe eigentlich wenige Politiker in dieser Regierung, die sozusagen die Gravitas oder die Kompetenz haben oder auch die Glaubwürdigkeit haben in der Bevölkerung, über einen Zeitraum hinüber zu denken. Ja, ich glaube, dass es in der jetzigen Regierung eine Person gibt, das ist der Martha Bauer, der sozusagen ein Antipolitiker eigentlich ist. Ja, lustigerweise der beliebteste Politiker geworden ist im letzten Jahr.
Wer ist das?
Martha Bauer ist unser Finanzminister, ein Ökonom und ehemaliger Wissenschaftler des Wirtschaftsforschungsinstituts und dann später der Arbeiterkammer, der immer wieder so als ganz linker Ökonom verschrien wurde, aber eigentlich ein sogenannter Keynesianer ist. Der Keynes war ein österreichischer Ökonom, der im Wesentlichen gesagt hat, wenn es dem Staat gut geht, dann soll er ein bisschen sparen und wenn es dem Staat schlecht geht, dann soll er investieren. Weil wenn der Staat in schlechten Zeiten spart, dann drosselt er die Wirtschaft runter. Sehr basic jetzt erklärt. Und Martha Bauer ist so ein Keynesianer, der sagt, wenn wir in der Krise sind, dann ist es blöd zu sparen, weil dann würgen wir alles ab. Und der saß in vielen Finanzinstitutionen und in Waisenräten und ist so der erste Finanzminister seit langem, von dem man irgendwie das Gefühl hat, dass er versteht, was er sagt. Und ist aber so ein Antipolitiker, also den siehst du nicht auf Parteitagsreden, den siehst du nicht wie den Babler sagen, mit der Faust am Tisch hauen und klassenkämpferische Reden schwingen und du siehst ihn auch nicht irgendwelche Parolen gegen Migration, sondern ist so ein unscheinbarer Mann, ich hätte ein bisschen gesagt, so ein bisschen der rote Van der Bellen. Ja, Alexander Van der Bellen, für die ihn nur erst kurz kennen, der war auch ein Professor, ein Ökonom, eigentlich auch ist aus der Linken gekommen. Und war so der grüne Professor, auch ein Antipolitiker, der hat geraucht, ja, der hat immer langsam geredet, hat immer überlegt, bevor er redet. Also das Gegenteil vom damals Jörg Haider, Strache, all diesen Haut-drauf-Politikern. Und so ähnlich ist der Martha Bauer. Und die große Frage wird sein, ob die SPÖ, die jetzt gerade in den Umfang sehr schlecht steht, unter 20%, man muss sich vorstellen, die SPÖ hatte mal absolute Mehrheiten in Österreich, ob die sich in Zukunft vielleicht Richtung Martha Bauer orientiert.
Aber das Lustige war ja, dass Martha Bauer als das rote Tuch für die ÖVP galt. Babler hat den vorgeschlagen, als die Koalitionsverhandlungen zum Ende gekommen sind und in der ÖVP hat es so richtig einen Aufschrei gegeben. Nicht jetzt vor den Kulissen, aber hinter den Kulissen hat es geheißen, Wahnsinn, der will das alles torpedieren, warum macht er das? Es gibt doch so jemanden wie Hanke, der mit der Wirtschaft gut kann. Warum setzt er da so einen linken Ideologen rein, der direkt aus der Arbeiterkammer kommt und sein Leben lang nur Vermögen steuern wollte? Rotes Tuch für die ÖVP. Und halbes Jahr später war der auch bei der ÖVP total beliebt. Alle so, ja, der macht seinen Job gut, der macht das pragmatisch und tatsächlich bringt er seine Konzepte nur so ein, dass er sagt, ja, das ist nach wie vor das, was ich für richtig halte, aber wir sind in einer Koalition, wir haben ein Koalitionsprogramm und wir setzen das um und das macht er auch. Das heißt, der ist also wirklich herausstechend in dieser Regierung. Also falls Sie gerade aufgewacht sind, schauen Sie sich Martha Bauer an.
Ich habe mir ein bisschen zur Vorbereitung, wir bereiten uns ja brav vor, wenn wir zu dir kommen, ein bisschen angeschaut zu Umfragedaten und das Interessante ist, dass der Martha Bauer der Einzige ist derzeit in der SPÖ, der sozusagen über die Kernwählerschaft hinaus funkt. Also der auch andere Milieus ansprechen kann, weil er tatsächlich eine Sache repräsentiert, die wichtig ist in Zeiten wie diesen, nämlich sowas wie Kompetenz. Ja, und sozusagen, man kann sagen Gravitas, also Fachkunde. Das ist etwas, wo sich die Leute, wir reden ja immer von den gespaltenen Gesellschaften, das stimmt so gar nicht, ja, sondern die Leute sehnen sich nach jemandem, der eine Führungsrolle übernimmt, der sich auskennt, der sagt, wo es lang geht. Und das Problem ist, dass wir bei den großen Parteien sehr viele Funktionäre haben, sehr viele Leute haben, die wenig Gravitas haben. Ja, also wenn wir uns die zwei Parteichefs Babler und Stocker anschauen, das sind ja keine erfahrenen Regierungspolitiker. Ja, Stocker war Rechtsanwalt in Wiener Neustadt,
Und Vizebürgermeister.
Vizebürgermeister hat da ein bisschen eine Rolle gespielt in Urschüssen, eher so als so ein bisschen der Propagandist damals des Sebastian Kurz in den Urschüssen, der wäre uns nicht aufgefallen als ein Staatsmann. Ja. Fällt er jetzt nicht auf, muss man sagen. Er ist eher so ein Buddhist, aber das wird auf Dauer nicht reichen. Und auch Babler kommt sozusagen aus der Lokalpolitik. Ja. Bürgermeister in Dreiskirchen, hat dort den Ort ganz gut gemanagt, war immer eine rote Gemeinde. Dort waren die Semperit-Werke, also Dreiskirchen war immer sozusagen eine Ausnahme in Niederösterreich. Aber auch der hat keine Erfahrung auf dem Regierungsparkett. Und insofern ist diese Figur Matterbauer eigentlich die Überraschung für mich des Jahres. Ja. Möglicherweise neben dem Bildungsminister Wiederkehr, der auch eine, glaube ich, sehr wichtige Rolle spielt.
Was die zwei auch unterscheidet vom Rest der Regierung, ist, dass sie ernsthaft kommunizieren. Also bei denen bekommt man den Eindruck, die überlegen sich, was sie machen wollen, die schlagen den Weg dazu ein und dann sagen sie es so, wie sie es machen wollen. Im Gegensatz zu großen Teilen der restlichen Regierung, bei denen sich die Bevölkerung, mich eingeschlossen, manchmal von der Wortwahl einfach nur mehr verarscht fühlt. Mhm. Weil die Gesetze, die zum Beispiel lang überfällig waren, wie die Stromgesetze, dann plötzlich mit so Namen versehen wie billiger Stromgesetz. Denkst so, was soll das? Also so diese Reaktionen auf diese schnellen Social-Media-Dinger und sagen, wir brauchen was, das sofort verständlich ist und wir müssen jetzt nach vorkommen und die Leute müssen uns mögen. Wir nennen es billiger Stromgesetz, Mieten runtergesetz. Neulich hat es einen Ministerrat gegeben, der zum Beispiel die Abstände vom Autopickerl von 1 auf 2 Jahre verlängert hat und das nicht mal beschlossen hat, sondern sich in Aussicht gestellt hat, der wurde dann Abschaffungsministerrat genannt und solche Dinge. Das ist einfach ärgerlich, wenn in so ernsthaften Zeiten, in denen wir sind, wo wirklich jede Entscheidung zählt und wo tatsächlich schon unser Gesellschaftsmodell auf der Kippe steht und wichtig ist, was diese Regierungen beschließen, dann solche Marketing-Sprüche daherkommen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sich die anderen Regierungsmitglieder nicht bemühen würden, aber man merkt einfach an diesen Dingen, die schwimmen. Wiederkehr und Matterbauer und auch Meinl Reisinger als Außenministerin teilweise sind da Ausnahmen in dieser Regierung. Und vielleicht reden wir deswegen über die.
Mhm. Was hat sich denn inhaltlich getan oder was sind so die Schwerpunkte gewesen der Regierung in diesem Jahr?
In Wirklichkeit war der große Schwerpunkt Geld reinkriegen. Also diese Regierung hat ein enormes Budgetdefizit geerbt. Sowas hat Folgen. Wenn man ein großes Defizit hat, dann heißt das, dass man mehr zahlt für diese Schulden. Das heißt, die Ratings, die Anerkennung der Bonität der Republik Österreich auf den Finanzmärkten geht dann runter und dann zahlt man mehr Zinsen für die Schulden, die man hat. Mhm. Muss ich das so vorstellen, also Staaten zahlen Schulden ja nie zurück, sondern die nehmen Geld auf für 10 Jahre, für 20 Jahre und dann nach dieser Frist müssen sie das zurückzahlen und Neues aufnehmen. Das heißt, da ist immer im Gange, dass man die Schulden quasi umwälzt auf neue. Wenn sich da die Zinsen erhöhen, dann wird es gleich wahnsinnig viel teuer, besonders bei so einem Defizit, wie wir es haben. Und das ist ein Grund, wieso es so wichtig ist, dieses Defizit unten zu halten, weil sonst kommt da so eine Lawine ins Rollen, die niemand reinkommen will. Das heißt, die haben sich ganz stark darauf konzentriert, von Anfang an zu sparen, was natürlich fatal ist in einer Lage, in der man im dritten Rezessionsjahr ist. Ja. Und das hat noch der vorige Bundeskanzler Nehammer, der hat in seinem Wahlkampf sich noch gedacht, so, ach, ich brauche gar kein Konzept, weil es wird schon die Wirtschaft wieder anspringen. Das hat sie doch immer noch gemacht. So eine lange Rezession kann es ja gar nicht geben, die wird wieder anspringen und dann verschwinden die Schulden von selbst, da will man Steuern einnehmen. Das ist aber nicht passiert. Also man kann nicht so tun, als wäre 2025 ein Jahr wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. So funktioniert es nicht mehr, weil die europäische Wirtschaft insgesamt wirklich am Boden liegt, überholt wird von China und den USA links und rechts und Österreich da voll mit drinnen hängt. Zum Beispiel mit der Autoindustrie, wo wir sehr stark an den Deutschen hängen. Und da braucht es einfach bessere Konzepte, die liegen bis jetzt nicht auf dem Tisch und es gibt auch nicht wirklich Spielraum für den Staat, da jetzt groß rein zu investieren, weil es ihnen jetzt erstmal wichtig ist, die Schulden in den Griff zu bekommen. Das bedeutet, dass aber auch in diesem Jahr nichts besser geworden ist, was die Wirtschaft betrifft. Jetzt zum Schluss so ein bisschen in der Industrie, also so marginal, 0,9% vielleicht. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind wir einfach im dritten Rezessionsjahr und das spüren alle, vom Haushalt über die Industriebetriebe bis zu den Medien alle.
Prognose ist für nächstes Jahr zumindest ein bisschen Entspannung und Besserung.
Ja, das weiß ich aber letztes Jahr auch.
Ja, die Kunst besteht halt darin, Corinna hat sie gesagt, dass die Kunst besteht ja darin zu sagen, ich muss die Struktur des Staates so reformieren, dass das Geld nicht verschwendet wird, aber gleichzeitig darf ich sozusagen die Investitionen nicht abwürgen. Ja, jede Bahntrasse, die ich baue, jede U-Bahn-Station, die ich errichte, jede Polizeistation, die sozusagen gebaut wird, erzeugt ja die Ökonomen nennen es den Multiplikatoreffekt. Das heißt, wenn ich eine Bahntrasse baue, dann beauftrage ich ja nicht nur die Firma, das zu bauen, sondern dann wird auch das Stahlwerk, das die Schienen baut und der Bäcker, der das Brot backt für die Arbeiter, die dort sind. Und ein investierter Euro kommt sozusagen dem Staat mehrfach zurück. Das nennt man den sogenannten Multiplikatoreffekt. Und das ist ganz wichtig in einer Krise. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem John Maynard Keynes, der gesagt hat, du musst in der Krise investieren, weil dadurch wirfst du diesen Motor an. Und das Mantra, das halt sehr viele konservative Parteien haben, ist, du musst sparen wie die buchstäbliche schwäbische Hausfrau, so sagt man das. Also der Staat wird so gesehen wie ein, wie eine Familie, die jetzt einmal sparen muss. Und dieses Bild ist aber falsch. Der Staat ist auch kein Unternehmen, das Gewinne abwirft, sondern der Staat muss Geld investieren, aber halt in sinnvolle Projekte, in etwas, was sich sozusagen rekapitalisiert. Und da verlaufen sozusagen die ideologischen Positionen. Die Konservativen, auch die Rechten, sagen, möglichst sparen, wobei sie dann das Geld wieder an anderer Stelle rauswerfen. Und die Linke sagt halt, in der Krise musst du eher in dich hinaus investieren. Das hört man oft, dieses schöne Politikerwort, aus der Krise raus investieren.
Das Problem ist halt, dass man sich schon aus der Covid-Krise raus investiert hat und dabei so viel Klientelpolitik betrieben hat, dass sehr, sehr viel Geld einfach in den Taschen der Klientel verschwunden ist, ohne dass es einen großen...
Ne? Ja, das war ein Ersatz eigentlich. Ne?
Ersatz eigentlich für die Ausfälle während der Covid-Krise. Und das heißt, es ist sehr viel Geld ausgegeben worden, ohne dass es große wirtschaftliche Effekte gehabt hat. Und da stehen wir jetzt. Und wenn man sich ansieht, wo Österreich wirtschaftlich steht, so in der Welt, wir hängen sehr stark an Deutschland und wir hängen sehr stark an den USA. Das vergessen viele. Die USA sind der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich. Und beiden geht es schlecht. Die USA haben Zölle eingeführt. Das heißt, da ist es sehr, sehr schwierig geworden für alle, die dorthin exportieren. Und in Deutschland hat die Autoindustrie die Wende versäumt und wird überrollt von vor allem China, weil Elektroautos einfach aus Deutschland zu teuer sind, zu langsam daherkommen, das funktioniert nicht und Verbrenner halt nicht mehr so ziehen. Das heißt, wir haben da so ein Doppelproblem in der Wirtschaft, vor allem was die Industrie betrifft. Und was die Dienstleistungen betrifft, haben wir das KI-Problem. Also man sieht jetzt, dass ganz, ganz viele Jobs verschwinden in hochqualifizierten Bereichen. Also alles, was Juristen, Buchhaltung, Steuerberatung, Grafik, alles, was Medienproduktion betrifft und so weiter. Also sehr hochqualifizierte Akademikerjobs, die verschwinden jetzt. Das merkt man jetzt, fängt jetzt an. Und in dieser Mühle müsste eine Regierung eigentlich einen verdammt guten Plan haben. Den sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
Ihr habt gesagt, das Gesellschaftsmodell steht auf der Kippe. Die liberale Demokratie, freie Leben, Rechtsstaat. Sind heuer Dinge passiert, die die liberale Demokratie in Österreich gestärkt oder geschwächt haben?
Ja, beginnen wir ganz aktuell. Was passiert gerade? Wir haben in der Welt, löst sich gerade in der Frage, was wir, wo wir Informationen beziehen, findet gerade eine große Revolution statt. Wenn wir machen wir nochmal einen Dornröschen-Test. Wenn wir vor 20 Jahren eingeschlafen worden wären, dann hätten wir uns medial informiert beim österreichischen Rundfunk und in Zeitungen und in Magazinen. Und jetzt informieren wir uns in den großen Plattformen der Tech-Bros. Also das sind Elon Musk und das ist Mark Zuckerberg und der Alphabet, Google. Und dort informieren wir uns.
Und nicht zuletzt China mit TikTok.
China mit TikTok.
Ganz wichtig geworden in diesem Jahr.
Genau. Und in diesen Plattformen, die funktionieren anders als der klassische Journalismus. Die erzählen nicht der Gesellschaft das, was für die Gesellschaft wichtig ist, sondern die emotionalisieren und versuchen uns, sozusagen jeder kennt es, wenn wir am Abend scrollen, bis uns das Handy aufs Hirn fliegt, durch Emotion und durch Dopaminausstöße dazu zu bringen, lange dort zu verweilen. Und dort ist daher die Werbung, die dem Journalismus fehlt. Warum erzählen wir das so ausführlich? Weil das natürlich dazu führt, dass die Plattformen, in denen sich die Menschen informieren, auf einmal Leuten gehören, die gar keine liberale Demokratie wollen, sondern die wollen eigentlich einmal vor allem sehr viel Geld verdienen und sehr, sehr, sehr reich werden. Elon Musk und Mark Zuckerberg zählen zu den reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, Elon Musk schafft jetzt die Trillion, und zwar sozusagen 1000 Milliarden. Und diese Menschen haben sich entschlossen, Donald Trump sozusagen anzudienen. Das ist eine große Veränderung gewesen der letzten 10 Jahre, weil eigentlich war das Silicon Valley und diese Tech-Bros eher so liberal gesinnte Leute. Die waren eher bei den US-Demokraten. Also waren eher Leute, die gesagt haben, Free Speech und Democracy. Und viele haben geglaubt, die Welt wird besser, wenn wir in sozialen Medien alle von MeToo bis, ich weiß nicht, allen Bewegungen, da können wir uns alle vernetzen. Und der Journalismus, den brauchen wir gar nicht so, die Selbstermächtigung. Und jetzt kommen wir langsam drauf, dass das eigentlich ein Wunschdenken war, viele haben das schon vorher gesehen und haben gesagt, das ist der sogenannte Überwachungskapitalismus, der da über uns kommt. Und jetzt haben wir da ein paar Monopolisten, die eigentlich machen wollen, was sie wollen. Und die Europäische Kommission hat jetzt irgendwann gesagt, das, so geht das nicht. In Europa könnt ihr nicht einfach machen, was ihr wollt. Ihr müsst Gesetze einhalten, ihr müsst transparent sein, ihr müsst Hass im Netz bekämpfen, ihr müsst Propaganda bekämpfen oder zumindest ausschildern. Und wenn ihr das nicht tut, kriegt ihr eine Strafe. Und der Elon Musk mit X, der Twitter gekauft hat, hat eine Strafe bekommen, einige Millionen Euro. Und die Reaktion von ihm drauf ist nicht nur zu sagen, die EU gehört abgeschafft, sondern er vergleicht die EU mittlerweile mit Hitler-Deutschland. Er hat ein Posting vor ein paar Tagen gepostet, wo man ein Hakenkreuz unter einer EU-Fahne sieht. Also die Organisation, die sozusagen nach dem Krieg gegründet wurde, um Krieg und Faschismus zu verhindern, die gegründet wurde, damit sich die Länder verzahnen, vergleicht er mit dem brutalsten Regime, das in Europa je geherrscht hat. Und er hat mit Donald Trump einen Verbündeten und vor allem mit J.D. Vance jemanden, der sagt, wenn ihr unsere Konzerne bestraft, dann schießen wir gegen euch in der Sicherheitsdoktrin. Das heißt, die Interessen der US-Oligarchen werden auf einmal die Interessen der amerikanischen Regierung. Und wenn die amerikanische Regierung beginnt, Europa anzugreifen, den lange Verbündeten, für die, die nicht aufgepasst haben in Geschichte, die Amerikaner haben uns befreit vom Faschismus, die Amerikaner haben Europa geprägt wie kein anderer Kontinent, die Amerikaner haben Deutschland re-educated, also die haben ihnen die Demokratie erst beigebracht, freie Wahlen, freie Presse, all diese Dinge, nicht nur die Popkultur. Und jetzt kommt auf einmal Amerika und sagt, Europa ist kaputt, die EU muss weg. Und warum sagen sie das? Weil natürlich die einzelnen Nationalstaaten Spielbälle großer Imperien werden können, während die Europäische Union als Netzwerk von souveränen Staaten sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber Amerika als auch gegenüber China immer noch sozusagen eine Power hat. Und daher ist es das Ziel, es anzugreifen. Und jetzt vermischen sich ganz giftige Interessen, nämlich die der Tech-Bros, mit den Interessen der amerikanischen Regierung, die wiederum, das ist das große Thema des Jahres, auch die Interessen auf einmal des russischen Mörders, muss man sagen, und Terroristen Wladimir Putin bedienen und sich irgendwie gefallen, Putin einen Gefallen zu tun. Und das ist eine gefährliche Mischung. Und im nächsten Jahr werden wir erfahren, wenn in Amerika gewählt wird, ob diese Mischung explodiert oder ob das ein kleiner Ausschlag war, ein gefährlicher, auf den die liberale Demokratie wieder regieren konnte. Weil was heißt liberale Demokratie? Sie heißt, es gibt funktionierende Gerichte, es gibt funktionierende Medien, es gibt funktionierende Opposition, es gibt einen Machtwechsel, es gibt eine öffentliche und auch eine institutionelle Kontrolle von Macht. Das heißt, der, der mächtig ist, ist nicht unumschränkt mächtig. Er ist kein King. Darum hören wir in Amerika oft so, no kings. Ja?
Ich glaube tatsächlich, es geht um die nächsten 2 Jahre. Also das ist ein sehr kleines Zeitfenster, das bleibt, um das aufzuhalten. Das klingt sehr dramatisch und ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Also normalerweise bin ich immer die nicht den Weltuntergang sieht. Aber in diesem Punkt sehe ich tatsächlich eine riesige Gefahr, weil Demokratie ohne Information nicht funktioniert. Du kannst nicht Wahlen machen, ohne dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich unabhängig zu informieren und professionelle Journalistinnen und Journalisten nur im Dienste ihrer Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer unabhängig Informationen recherchieren. Und das verschwindet. Und jetzt hast du in den sozialen Medien erstens mal Algorithmen, die Wut und Hass propagieren. Das heißt, alle, die Wut und Hass streuen, haben viel, viel mehr Fläche dort. Sieht man in jeder Untersuchung dazu. Zweitens hast du ein total offenes Einfallstor für russische und chinesische Propaganda, aber auch iranische. Das heißt, Islamisten werden befördert. Das heißt, russische Narrative werden befördert. Alles, was gegen Klimaschutz geht, alles, was gegen Einwanderung geht, was gegen die Rechte von Schwulen und Lesben geht, hat wahnsinnig große Fläche dort. Und das Dritte ist, du hast diese Blasen, in denen Leute glauben, dass ihre Weltsicht die einzige ist und jeder, der ein bisschen was anderes denkt, völlig verrückt ist, weil sie nicht mehr konfrontiert sind mit anderen. Und das zusammengenommen ist schon mal wahnsinnig explosiv. Das hat man schon vor 10 Jahren gesehen.
Corinne, was jetzt ein dazu Buch darüber kommt, geschrieben.
Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, ja. Weil leider ist alles, ich meine, das ist 2018 rausgekommen und alles, was da drinnen steht, inklusive Thiel und Musk und so weiter, ist leider wahr geworden.
Wie heißt das Buch?
Change the Game. Gibt es noch als E-Book. Danke, Florian. Aber was jetzt dazu kommt, ist die Möglichkeit, mit AI Bilder und Videos zu machen, die ununterscheidbar sind. Vor einem Jahr hat man Leuten noch sagen können, auf was sie achten müssen, wenn sie ein AI-Video sehen und wie sie erkennen können, dass es AI ist.
Das ist sechs Finger over. Und zwei Hälse.
Du kannst es nicht mehr unterscheiden. Du kannst es nur mehr aus dem Kontext erklären. Das heißt, was Leute sehen, wird jetzt nur mehr für wahr oder falsch gehalten, daran, ob sie dem Absender glauben oder ob es in ihre Weltsicht passt. Und das ist eine riesige Änderung, die diese ganze Entwicklung so beschleunigt, dass ich glaube, wenn wir da nicht Regulierung reinkriegen und die EU sich nicht wirklich auf die Hinterfüße stellt und sagt, diese Plattformen müssen reguliert werden und das muss aufhören, was man ganz leicht machen kann. Die müssen nur Medienrecht einhalten. Also es ist nicht kompliziert. Man muss einfach nur europäisches Recht anwenden. Aber wenn sie das nicht machen, dann haben wir wirklich ein Problem. Was weil das nämlich populistische Parteien, vor allem rechtspopulistische, extrem fördert.
Also ich verweise dann immer gerne auf Brasilien. Brasilien hat eine sehr wehrhafte Demokratie und hat ein sehr wehrhaftes Höchstgericht. Da gibt es den Richter Moraes, der hat ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, der hat zum Beispiel, als Elon Musk gesagt hat, wir wollen in Brasilien keinen nationalen Repräsentanten haben, wo man Klagen zustellt oder der so ein Ansprechpartner für die Behörden ist, hat der Richter gesagt, dann verbieten wir X. Und jeder, der X runterlädt, macht sich strafbar. Ein unglaublicher Eingriff in die Informationsfreiheit der Bürger. Man hat gesagt, wir behandeln X sozusagen wie eine kriminelle Truppe und die darf nicht benutzt werden. Und Musk hat gewütet und innerhalb von 2 Wochen hat er sich unterworfen. Und die Brasilianer haben noch was gemacht. Die haben gesagt, wer gegen unseren Staat putscht, wer die Massen aufwiegelt, wir erinnern uns, in Brasilia hat es einen Sturm auf das Parlament gegeben, den sperren wir ein. Und die Brasilianer haben den Herrn Bolsonaro, der immerhin der Regierungschef war, 27 Jahre Haft verpasst. Der wird jetzt eingesperrt. Also die Demokratie wehrt sich dort ziemlich, ziemlich kräftig. Und ich glaube, Europa muss ein bisschen nach Brasilien schauen, um zu sehen, man kann diese Kräfte auch bekämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass man die Leute alle einsperrt und alles verbietet, aber es ist kein Naturgesetz, dass illiberale Kräfte uns überrollen. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, wir schauen dem Treiben zu, lassen uns einschüchtern, halten die Klappe und sehen aber nicht, dass man sozusagen dem auch etwas entgegensetzen muss.
Und ich habe das Gefühl, dass Europäer nicht checken, dass das Macht ist, dass das Geopolitik ist. China hat überhaupt nie amerikanische Plattformen zugelassen von Anfang an. Die wissen genau, dass Information Macht bedeutet und dass das ihre Autorität als kommunistische Diktatur untergraben würde, wenn da Information reinkommt. Die USA haben TikTok vor die Wahl gestellt, entweder wir drehen euch ab oder ihr werdet amerikanisch und haltet euch an amerikanische Gesetze. Denen ist völlig klar, dass das gefährlich ist. In Europa gibt es 0 Regeln für die. Und es gibt so ein paar Regeln, aber niemand haltet sich dran und es ist auch niemand dahinter, dass sie sich dran halten. Und wenn du fragst, was das heißt, also so eine For You-Page auf TikTok oder die Reels auf Instagram oder deine Seite, wenn du Facebook aufmachst, das ist ein Medienprodukt. Also so wie der Florian Artikel zusammenstellt als Chefredakteur in einer Zeitung oder wir im Fernsehen Beiträge aneinander reihen und Dokus und so weiter, das ist ein Medienprodukt. Wir sind für den Inhalt verantwortlich. Das ist der Herausgeber verantwortlich dafür, was da drinnen steht, wenn da Medienrecht gebrochen wird, jemand verleumdet wird, jemand verhetzt wird oder so. Dann ist der Herausgeber verantwortlich und zahlt Strafe. Diese amerikanischen und chinesischen Unternehmen haben ein sogenanntes Plattformprivileg. Das kommt aus einer Zeit, als die keine Medienprodukte gemacht haben. Da hat man gesagt, na gut, die Post ist auch nicht verantwortlich für was in einem Brief drinnen ist, dann sind die auch nicht verantwortlich. Ja. Das ist ein uraltes Ding, so sind diese Unternehmen schon lange nicht mehr und das müsste man einführen. Wenn das jetzt aber passiert, also wenn die EU jetzt zu Facebook sagt zum Beispiel oder also zum Meta, dem Mutterkonzern, haltet euch an die Regeln, die zumindest jetzt gelten, dann kommt tatsächlich, so wie 2025 passiert, Trump daher und sagt, wenn ihr unsere Konzerne einschränkt, dann ziehen wir die Raketen ab und überlassen euch ungeschützt dem russischen Angriffskrieg. Und zack, hat die EU-Kommission schon wieder zurückgezogen. Das ist so schnell gegangen. Und so sieht man, wie so geopolitische Macht, militärische Macht und diese Informationsmacht engstens verknüpft sind. Und ich hätte echt gern, dass die Menschen das mehr checken, weil 2025 war ein Jahr, da hat sich das alles bewahrheitet. Und ich glaube, dass jetzt jeder sehen muss, was da passiert.
Was, Stichwort Verteidigung und Sicherheit. Wir sind eingebettet in die EU. Was ist in Österreich passiert, in der EU passiert? Heuer sind wir wehrhafter geworden. Es läuft nach wie vor ein russischer Angriffskrieg in der Ukraine.
Ich glaube, zumindest ist klar geworden, dass wir wehrhafter werden müssen. Also es ist entschieden worden, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, wie in den letzten Jahrzehnten, dass die Amerikaner das schon regeln für uns. Und das gilt ja auch für Österreich. Also Österreich setzt ja sehr viel auf seine Neutralität. Das ist aber eigentlich mehr so eine Folklore, weil in Wirklichkeit sind wir dadurch geschützt, dass rundherum NATO-Staaten sind und die Amerikaner das finanzieren. Also dass amerikanische Raketen stationiert sind und uns gegen Russland schützen. Das ist genauso wie im Rest von Europa. Heuer mit der Wahl von Trump und seiner ganz klaren Sicherheitsdoktrin, vor kurzem rausgekommen, jetzt auch niedergeschrieben, dass die Amerikaner auf sich selbst schauen und auf sonst niemanden, ist klar geworden, die Europäer können sich nicht mehr darauf verlassen. Aber was das bedeutet, ist eine andere Frage. Weil das aufzufangen durch europäische Aufrüstung kostet enorm viel Geld und auch Zeit und das kann in Europa gar nicht produziert werden. Das heißt, man muss erst wieder bei Amerikanern einkaufen und bei Chinesen einkaufen. Und der zweite Punkt ist, dass die Kriege der nächsten Jahre durch künstliche Intelligenz gewonnen werden. Also wer die bessere künstliche Intelligenz hat, die besseren strategischen Entscheidungen trifft, die besseren Gesichtserkennungen hat, die Drohnen besser steuert, der gewinnt den nächsten Krieg. Deswegen gibt es ja dieses Wettrennen um die bessere AI, wo alle ethischen Bedenken über Bord geworfen werden in China und in den USA. Und da spielt Europa gar nicht mit. Das heißt, sonderlich optimistisch bin ich nicht, aber immerhin so optimistisch, dass man sieht, es haben jetzt alle verstanden. Erstens mal, es gibt einen Krieg, es gibt eine Bedrohung. Man kann sich da nicht irgendwie rauslavieren und so tun, als wäre man nicht dabei. Und man muss etwas tun. Das ist passiert heuer.
So, jetzt müssen wir den Kopf aus der Hand nehmen, sonst laufen wir alle da vorne und drehen wir nicht mehr Puls 4 auf oder den, lesen nicht mehr den Falter. Was können wir denn sonst tun? Du hast schon gesagt und jetzt beide gesagt, es gerade einfach Medienrecht durchgesetzt. Die EU muss sich, muss machtbetonter werden. Was können wir in Österreich tun? Was können die Leute, die uns zuschauen, tun? War einfach jetzt so Kopf in den Sand und hoffen, dass nichts passiert.
Überhaupt nicht. Ich glaube, man muss genau das Gegenteil. Es ist jetzt, es gibt so Zeiten, da ist es wichtig, was jeder tut. Es gibt so Zeiten, da kann man so mitschwimmen und die Geschichte nimmt ihren Lauf und es ist jetzt nicht so wichtig, ob man sich damit beschäftigt oder nicht. Und dann gibt es Zeiten in der Geschichte, da weiß man nicht, wie es ausgehen wird. Und da zählt, was einzelne Personen tun, wohin sie sich wenden, wie laut sie sind. Und jetzt, glaube ich, sind wir in so einer Zeit. Das heißt, wem die Demokratie am Herzen liegt und dieses Gesellschaftsmodell, in dem wir leben, am Herzen liegt, der sollte die Augen aufmachen, weil es wird einen Unterschied machen. Hinzuschauen, wirklich aufzuschreien, wenn etwas passiert, sich zu informieren, verschiedene Quellen zu nutzen dafür auch Medien zu unterstützen und zu abonnieren auch, die gute Information bereitstellen. Reden ins Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Es ist so eine Zeit, ich weiß, viele sind jetzt so auf News Avoidance und wollen das alles nicht mehr hören, weil es zu viel ist. Aber dann konzentriert man sich halt drauf, vielleicht, dass man sich ein Medium raussucht. Man sagt, okay, die schaue ich mir an, vertraue ich denen, wenn man denen vertraut, dass man sich informiert und dann in seinem Umfeld das tut, was man tun kann, um Demokratie zu retten. Weil es ist tatsächlich schon auf der Kippe und in solchen Phasen ist es wirklich wichtig, was einzelne Personen denken und tun.
Florian, was kann man tun?
Naja, man muss sich einmal kurz überlegen, wenn man positiv denkt, dann muss man sagen, dass diese Europäische Union und dieser starke Sozialstaat Österreich eigentlich die letzten Krisen durchaus passabel geschupft hat. Also wenn wir anfangen bei der Finanzkrise 2008, zur Asylkrise 2015, zur Corona-Krise 2020, zur Ukraine-Krise 2022 und Energiekrise und Inflationskrise, und selbst die Krise jetzt mit Trump, muss man sagen, hat die Europäische Union eigentlich immer wieder doch die große Katastrophe verhindert. Ja, wie würde die Welt ausschauen, wenn es die Europäische Union nicht gegeben hätte? Wie würde die Welt ausschauen, wenn das, was die Rechtspopulisten gefordert hätten, nämlich lauter kleine Nationalstaaten, dann hätten wir schon ganz anders ausgeschaut. Das ist das eine. Zweitens muss man sagen, auch wenn Putin so mächtig wird, muss man sagen, er hat es in, nächstes Jahr sind es, vier Jahre nicht geschafft, die Ukraine zu erobern. Das hätte kein Mensch für möglich gehalten. Mal gedacht, der marschiert da durch in 3 Wochen. Ist ihm nicht gelungen. Er ist insgesamt eigentlich in vielen regionalen Konflikten geschwächt worden. In Syrien ist das von ihm unterstützte Regime gestürzt, der Assad, den Putin stark gestützt hat. Die Iraner sind geschwächt worden, die von Russland unterstützt wurden. Die Hamas ist geschwächt worden, die wiederum von den Iranern unterstützt wurden. Also wenn man ein bisschen die Vogelperspektive sieht, muss man sagen, so schwach ist dieses Europa gar nicht. Und es hat noch immer eine unglaubliche Anziehungskraft, weil es nicht nur eine liberale Demokratie ist, in der man alles lesen darf, im Gegensatz zu China, sondern weil es auch ein unglaublich starker Sozialstaat ist, der den Menschen eine unglaubliche Sicherheit gibt, für die zum Beispiel die Amerikaner wahnsinnig viel bezahlen müssen. Wenn bei uns jemand einen Herzinfarkt kriegt, dann geht er noch immer in ein sehr gutes Spital. Es gibt einen Gesundheitspolitiker, der mal gesagt hat, wenn der Österreicher im Ausland krank wird, ist das Erste, was er will, nach Hause fahren, weil dort hat er die medizinische Betreuung. Das ist nicht ganz falsch. Das heißt, wenn man ein bisschen positiv sein will, muss man mal das Handy weglegen, das Doomscrolling beenden und zu sagen, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren in Österreich passiert? Dieses Land hat einen wahnsinnigen Wohlstandsboost gehabt. Die Sicherheit ist besser denn je, auch wenn wir immer wieder lesen oder sehen, wie irgendwelche Ausländerbanden Leute erschlagen. Ja. Die Kriminalität ist insgesamt eher zurückgegangen. Ja. In manchen Bereichen ist sie gestiegen, aber insgesamt ist das Land sehr sicher geworden. Man kann eigentlich im Großen und Ganzen freireisen. So, was muss man machen? Sich wieder mal kurz die großen Linien vergegenwärtigen und sich nicht jeden Tag narrisch machen lassen. Ich glaube, ich bin ja jemand, der Zeitung macht und die Zeitung als Papier, gedrucktes Papier, immer noch als Kulturgut sieht. Ich würde sagen, die Leute sollen wieder weniger auf Schirmen lesen und ruhigere Medien konsumieren.
Ich kann das voll unterstreichen.
Den Podcast von Andreas Sator zum Beispiel. Ja? Also zuhören, erklären. Wir merken, die Leute kommen zum Beispiel auch in Veranstaltungen. Ja? Sie wollen sozusagen, sie wollen eigentlich mal eine Ruhe haben. Ja? Also wenn wir gesagt haben, diese Übernachrichtisierung, wie wir so alt waren wie du. Nein. Aber früher hat man in der Früh die Zeitung gelesen und am Abend die Nachrichten geschaut und dazwischen vielleicht einmal eine Radiosendung. Ja? Das heißt, man hat vielleicht 2-3 Mal am Tag Nachrichten konsumiert. Heute konsumieren wir ununterbrochen Nachrichten. Und ich glaube, das müssen wir langsam lernen, dass wir das wieder ein bisschen zurückfahren. Insofern finde ich das gar nicht so schlimm, wenn die Leute sagen, ich will nicht dauernd alles mitkriegen, weil das macht einen ja auch verrückt. Ja? Dort wird eine Frau ermordet, dort brennt ein Wald in Griechenland, dort wird, ich weiß nicht, schlägt eine Bombe ein, dort wird ein Kind hingemetzelt, dort sind die Rebellen.
Du kriegst ja nur die Katastrophen.
Und du kriegst nur die Katastrophen. Du wirst ja wahnsinnig. Ja? Und ich glaube, das werden wir irgendwann lernen, dass uns das nicht gut tut. Ja? So wie es der Mensch auch nicht gut getan hat am Anfang, als der Buchdruck erfunden wurde. Ja? So wie es ja auch nicht gut getan hat, als der Film und das Radio erfunden wurde. Ich erinnere nur an den Volksempfänger, der sozusagen die Leute ständig beschallt hat mit Propaganda. Und wir leben jetzt an so einer Zeit, wo wir lernen müssen, diese ganze Propaganda und diese ständige Nervosität der Welt, die auf uns einprasselt, wieder zu kanalisieren. Und ich glaube, das klassische Medien...
Ich habe wirklich seit 15 Jahren keine gedruckten Zeitungen gelesen und habe jetzt wieder Falter und Zeit auf Papier abonniert, weil ich draufgekommen bin, dass ich sonst immer nur das Gleiche lese. Also nur beim Blättern auf Papier stoße ich auf die Dinge, die ich nicht sowieso suchen würde. Und die Entschleunigung hat auch was.
Genau.
Also bei uns sowieso mit diesen 24-Stunden-News-Cycle, wir sind so darauf programmiert, alle 3 Sekunden was Neues zu sehen, dass man sich wirklich entwöhnen muss davon und dann kann man wieder denken. Das ist auch ein guter Tipp.
Und ich glaube, eine andere Lektion, die für uns ganz wichtig ist, ist, wir müssen wieder das Öffentlich-Rechtliche wiederentdecken. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio wurde erfunden nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Warum? Weil man gelernt hat, wenn die Information in den Händen von Diktaturen oder von Autokraten liegt, dann führt das geradewegs in den Abgrund.
Oder auch von einzelnen Unternehmen.
Oder von einzelnen Unternehmen. Daher hat man gesagt, wir brauchen zumindest ein großes Medium und das soll einem Objektivitätsgebot unterliegen. Das soll auch nicht einer politischen Kontrolle im Sinn eines Regierungsfunkes, sondern einer breiten zivilgesellschaftlichen Kontrolle unterliegen, wo möglichst viele Akteure mitreden können und professionellen Journalismus machen. Und dieses Modell des Öffentlich-Rechtlichen, in Deutschland ZDF, ARD, also die ganze sozusagen öffentliche Rundfunk, in Österreich der ORF, ist das Feindbild aller Autokraten. Weil sie wissen, das können sie nicht kontrollieren. Und ein Autokrat und ein Diktator und überhaupt jemand, der wenig Meinung oder wenig andere Ansichten duldet, ist das Erste, was der macht, ist einmal kritische Meinungen auf die Seite räumen. Deswegen sind ja auch alle Diktaturen einmal bestrebt, am Anfang die Medien zum Schweigen zu bringen, dann die Gerichte zum Schweigen zu bringen, dann die Opposition zum Schweigen zu bringen, dann die Wissenschaft zum Schweigen zu bringen, dann kommen noch die statistischen Zentralämter dran und am Schluss alle. Und das Öffentlich-Rechtliche zu verteidigen, glaube ich, ist zum Beispiel ganz was Wichtiges. Dass man nicht sagt, das ist eine Zwangsgebühr und das ist ein Rotfunk oder Schwarzfunk oder Regierungsfunk oder eine Lückenpresse. Die machen Fehler hin und wieder, zweifellos, aber im Wesentlichen ist das eine ganz wichtige Institution. Und das zu erkennen, ist zum Beispiel schon mal ein erster Schritt, zu sagen, ich schaue öffentlich-rechtliche Nachrichten.
Wobei das Wichtigste wäre, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Europa sich zusammentun und eine Plattform schaffen, die eine Alternative bietet zu den amerikanischen und den chinesischen.
Mhm. Corinna, gab es ein Ereignis oder eine Person, HR, die dich inspiriert hat oder die da Zuversicht gegeben hat?
Ich gebe das jetzt zuerst an den Florian weiter, weil das gibt's, aber es ist eher so, also ich habe wirklich schöne Dinge erlebt in diesem Jahr. Mhm. Ich sage vielleicht doch ein Beispiel, das kommt aber eher so aus dem Privaten. Ich habe seit 2019 eine äthiopische Radiomacherin kennengelernt, auf der Straße in Addis Abeba bei einer Reise, die ein feministisches Radio machen wollte. Und immer wieder ist das so durch Freunde über Twitter, Facebook und so weiter aus Österreich unterstützt worden. Die musste fliehen. Beziehungsweise sie war zufällig in Dubai heuer, als ihr Radio in Äthiopien, wo Krieg herrscht, überfallen wurde und ihre Kolleginnen verhaftet wurden. Die hatte die Möglichkeit, ein Visum zu bekommen und ich habe gefragt im Bekanntenkreis und auf Social Media, könnt ihr unterstützen, dass die 2500 Euro zusammenbekommt für ein Visum. Und jetzt gerade habe ich diese gute Nachricht bekommen, dass sie, damals sind viel mehr zusammengekommen als 2500 Euro. Ich habe dann gefragt, ist es okay, wenn sie es auch für eine Ausbildung verwendet? Die hat nicht nur das Visum bekommen, sondern sie hat auch eine Krankenschwester-Ausbildung nachgeholt. Die ist ausgebildete Krankenschwester, kann das jetzt in Dubai machen, hat jetzt ein eigenes Einkommen als Krankenschwester und kann sich wieder ihrer feministischen Arbeit nützen. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo ich mir denke, so Leute unterstützen, die für Demokratie kämpfen und das geht dann so schnell, innerhalb von 12 Stunden ist dieses Geld beieinander, um so jemanden zu unterstützen. Das ist schon schön. Mhm. Solche Sachen sind auch passiert in diesem Jahr. Das ist jetzt mehr so im persönlichen Bereich. Aber ja, wahrscheinlich hat jeder im persönlichen Bereich so ein Beispiel.
Mhm. Florian, bei dir?
Ich denke gerade nach. Schwierige Frage. Ich glaube immer noch, dass eine ganz wichtige Figur Volodymyr Zelensky ist, der sozusagen für mich der europäische Held ist. Warum? Weil er sozusagen mit persönlichem Einsatz einfach einem totalitären Wahnsinns Regime trotzt und den Spott, den er erhält von den, man kann eigentlich sagen, von den Faschisten und von Trump standhält. Also wir würden in Europa ganz anders dastehen, wenn es Zelensky nicht gegeben hätte. Und ich bin immer noch erstaunt, wie es den Rechten gelingt, ihn sozusagen zu framen als einen korrupten Schauspieler. Ja. Ganz im Gegenteil. Der ist ein echter Held, ein europäischer Held, der sein Volk bewahrt hat vor einer autoritären Diktatur. Jetzt hat er, glaube ich, gestern sogar, wir sind jetzt Anfang Dezember, gesagt, dass es bald Wahlen geben wird, die es deshalb nicht gibt, nicht weil er so undemokratisch ist, sondern weil einfach so viele Männer an der Front sind oder so viele Frauen außerhalb des Landes. Der hat mich in diesem Jahr wahnsinnig beeindruckt. Also die Art und Weise, wie Donald Trump ihn da niedergemacht hat im Weißen Haus und über seinen Anzug gespottet hat. Ja. Donald Trump würde sich nie trauen, über die Kleidung von Elon Musk zu spotten, der auch nicht im Anzug im Oval Office auftaucht. Das hat mir schon einen Respekt abgenötigt, wie jemand mit so einem geschundenen Volk dann eigentlich noch Kontenance bewahrt.
Ich möchte eine Frau noch nennen, die mich sehr inspiriert hat und die für mich so die Frau des Jahres ist. Das ist Gisèle Bélicot, eine Französin, die von ihrem Mann über Jahre betäubt und vergewaltigt wurde und an andere Männer weitergegeben wurde, die sie vergewaltigt haben, während sie betäubt war. Die über Jahre gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht, aber nie draufgekommen ist, was nicht stimmt, bis diese Videos aufgetaucht sind. Diese Frau hat ein Gerichtsverfahren geführt und ist mit einer Stärke dort aufgetreten gegen ihren Mann und gegen diese ganzen anderen Vergewaltiger, die alle so Männer von nebenan waren, wie es immer so ist, die wahrscheinlich freundlich gegrüßt haben. Wow. Die ist dort gestanden vor diesem Gericht mit einer Stärke nach so einer Geschichte. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und sie hat einen Satz gesagt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und der uns begleiten wird in diesen Diskussionen. Sie hat gesagt, die Scham muss die Seite wechseln. Nicht das Opfer sexueller Gewalt soll sich schämen, wie es im Patriarchat vorgesehen wird, sich schämen und verkriechen und nie wieder drüber sprechen, sondern die Täter sollen sich schämen. Und dieser Satz, dieser Auftritt von dieser Frau, die ja doch fortgeschrittenen Alters ist, und diese Stärke, die gezeigt hat, und dieser Satz, der Scham, die Scham muss die Seiten wechseln, das hat mich sehr inspiriert heuer. Mhm.
Florian, du hast zu Beginn gesagt, Alexander van der Bellen ist sowas wie die Person des Jahres für dich. Warum?
Naja, weil er als Bundespräsident letztlich erkannt hat, dass er die drei Parteien, die moderaten Parteien, noch einmal letztlich dazu zwingen muss, einen Kompromiss zu finden. Also ich finde, das Schlagwort des Jahres, mein Wort des Jahres war Kompromiss. Das hat er ganz am Anfang in einer Rede gesagt, wir sind das Land des Kompromisses und eine Demokratie funktioniert eben nur durch den Kompromiss. Und in einer Social-Media-Welt, in der es sozusagen nur Like und Dislike gibt und sich die Fronten in digitalen Hetzmeuten sozusagen versammeln und du bist einfach dafür oder dagegen, ist der Kompromiss sozusagen die Grundzutat einer Demokratie. So wie eine Demokratie Sicherungen braucht, braucht sie eben auch den Kompromiss. Und das hat er irgendwie geschafft, wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass alle Parteien sozusagen Abstriche machen müssen. Und Kickl war ja der gesagt hat, ein Kompromiss ist ein Verrat, weil ich bin ja nur für meine Leute gewählt. Und das ist eben der große Unterschied zwischen einem Demokraten und einem autoritär denkenden Menschen, zu sagen, ich regiere nicht alleine und meine Volksgemeinschaft ist nicht das Einzige, das sozusagen den Ton angibt, sondern es gibt eben auch noch andere Interessen und die muss ein Politiker managen. Ein guter Politiker ist ein Konfliktmanager auch oder ein Management von verschiedenen Interessen. Und das ist letztlich ja die Aufgabe von guter Politik. Wenn wir von Parteien reden, dann reden wir davon, dass es Gruppen gibt, die eben Partei ergreifen, die ganz bewusst auch streiten sollen, die kämpfen sollen. Und das hat der Van der Bellen sozusagen in Erinnerung gerufen. Und Kickls Konzept ist ein völlig anderes. Das sagt ja, ich bin der Volkskanzler. Ich bin sozusagen unmittelbar vom Volk legitimiert, das Volk zu vertreten gegen die Einheitspartei, gegen die anderen und das Volk gegen die Einheit. Das ist ein ganz anderes demokratisches Konzept. Kickl sieht sozusagen in den anderen Parteien nicht andere Interessen, die legitim sind in einer Demokratie, sondern er sieht sie als eine Unterwanderung des Volkswillens. Und das ist eine total gefährliche Piste. Und jeder, der Animal Farm gelesen hat, weiß, wohin das führt. Jeder, der das Schwein Napoleon einmal studiert hat und seinen Propagandisten Schwarzwutz, weiß, dass das in den Abgrund führt. Es endet im Verderben. Und daher hat Van der Bellen zu euch gesagt, ihr braucht einen Kompromiss. Es gibt nicht nur einen Napoleon, der das Kommando führt. Und alle anderen haben die Goschen zu halten. Mhm. So funktioniert Demokratie nicht.
Ein Buch von George Orwell auf Deutsch, Die Farm der Tiere.
Genau. Unbedingt lesen, ist gerade in Zeiten wie diesen wunderbar, um Politik zu verstehen.
Sammeln wir noch ein paar Bücher, Film, Tipps jetzt für die Feiertage. Was habt ihr heuer gelesen, geschaut, gehört, was ihr empfehlen könnt?
Ich glaube, das Buch, das mich am meisten beeindruckt hat heuer, war das von Chimamanda Ngozi Adichie. Schwieriger Name. Also Chimamanda Ngozi Adichie. Das neue, Dream Count heißt es. Und das ist überhaupt eine Autorin, die liebe ich, die ist so eine nigerianische Autorin, die aber wirklich sehr universell schreibt. Die schreibt da über fünf Frauen. Das sind eigentlich Geschichten von ihren Liebesgeschichten, aber da steckt so viel drinnen, von der Pandemie angefangen, über die ganzen Diskussionen in der akademischen Linken, die da drinnen stecken. Und ein wunderschönes Buch. Man kann es auch als Hörbuch hören. Dann sollte man es auf Englisch hören, wenn es geht, weil das liest sie teilweise selbst. Mhm. Sehr inspirierend.
Mhm. Florian, hast du einen Tipp für uns?
Ich lese gerade mit großer Begeisterung das Buch von Götz Ali, 700 Seiten dick. Wie war das? Wie konnte das geschehen? Ich hoffe, ich habe jetzt den Titel richtig. Ich glaube, wie konnte das geschehen? Wo er noch einmal rekapituliert, warum eigentlich in der Kulturnation Deutschland innerhalb von wenigen Jahren ein absoluter Außenseiter wie Adolf Hitler mit einer Buberlpartie, ich darf nicht vergessen, alle Nazi-Größen waren 1933 Buberln. Josef Mengele war 21 Jahre alt am Beginn, dann Arzt von Auschwitz. Also die waren alle so ein bisschen um die 30. Wie es denen gelingen konnte, innerhalb kürzester Zeit von Kraft durch Freude zu Kraft durch Furcht zu kommen, eine Diktatur zu bauen. Und das Interessante in dem Buch ist, dass Götz Ali beschreibt, dass sie das durch die Errichtung eines Sozialstaats geschafft haben, durch die Errichtung eines Wohlfahrtsstaats, durch das eine Gesellschaft, die aufsteigen wollte, die befördert haben. Viele junge Männer, es gab einen wahnsinnigen, unglaublich viele junge Männer, die noch keine Kriegserfahrung hatten, aber sozusagen gedürstet haben nach sozusagen Aufstieg. Das ist wahnsinnig interessant zu lesen, weil es die These, das sind die bösen Nazis mit den bösen Springerstiefeln und es sind mordende Bestien, die konstruiert und sagt, die Diktatur des Nationalsozialismus war nur möglich, weil die ganze Bevölkerung korrumpiert wurde und mitgemacht hat. Ein Buch, das ich empfehle, das zweite Buch, das mich sehr begeistert hat, ist ein altes Buch, das ist Die Welt von gestern von Stefan Zweig, der auch zweimal beschreibt, wie zweimal eine liberale Gesellschaft, einmal die Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg, einmal die Gesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg, und es für undenkbar gehalten hat, dass Weltkriege ausbrechen.
Das habe ich auch heuer neu gelesen und das ist schon ein bisschen gruselig.
Gruselig, ja.
Ich werfe eins noch rein von Richard Schubert, der Paketzusteller. Der greift diese ganze Thematik der Gig-Economy, also dieser nicht angestellten Leute, die Pakete zustellen, auf. Ist wahnsinnig gut zu lesen. Ich bin gerade mittendrin und passt sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit, weil das ist Rush-Hour für die Paketzusteller und hat mich daran erinnert, immer neben der Tür ein großes Glas mit Bargeld zu haben, hat man ja nie zu Hause, das extra da zu haben, um Trinkgeld zu geben an diese Menschen, weil die haben echt die Hölle gerade. Und da ist ein richtig guter Roman.
Ich empfehle jetzt noch ein Buch, da werdet ihr zucken, weil alle werden sagen, den halten wir nicht aus. Aber ich habe das Buch vom Richard David Brecht gelesen über die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, über die Meinungsfreiheit.
Über das man nichts mehr sagen darf.
Genau, und über das man nichts mehr sagen darf.
Was er überall sagt, muss man auch dazu sagen.
Und der Brecht sagt natürlich nicht, dass man, der Brecht ist natürlich so schlau zu wissen, dass man natürlich dauernd alles sagen darf. Aber er sagt, es gibt das Gefühl. Und er sagt, dieses Gefühl entfaltet eine politische Wirkmacht. Und mit diesem Gefühl wird gespielt. Und das ist tatsächlich ein Treiber für rechte Parteien. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, damit ich da jetzt auch mal was sozusagen ein bisschen gegen den Mainstream sage, wir müssen uns die Frage stellen, warum haben so viele Leute das Gefühl, sie dürfen etwas nicht sagen, obwohl sie es eh dauernd sagen. Jetzt kann man sagen, ihr Depperten, ihr könnt es eh dauernd alles sagen und ihr weißen alten Männer und ihr Brechts und wie sie alle heißen, sitzt ihr alle immer in Talkshows. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl. Und ich glaube, was sozusagen die politische Linke oder die fortschrittlichen Kräfte unterscheiden, ist the politics of emotion, also die Politik einer Gefühle, dass du Gefühle mit Gefühlen Wähler manipulierst. Donald Trump ist nicht nur deshalb gewählt, weil er so ein autoritärer, brutaler Kerl ist, sondern weil er auch lustig ist, weil er Witze macht, weil er Spaß hat, weil er in seiner Community hineinfunkt mit Humor. Ja, interessanterweise etwas, das Herbert Kickl überhaupt nicht hat. Herbert Kickl ist völlig humorbefreit. Ja, im Gegensatz zu Strache und Haider. Haider war zum Beispiel ein sehr humorvoller Rechtspopulist. Der konnte richtig lustig sein. Kickl hat das überhaupt nicht. Der nimmt Kabarettisten buchstäblich in den Schwitzkasten. Ja, also der ist völlig spaßbefreit. Aber gut, die Rechtspopulisten haben immer auch einen gewissen Schmäh. Ja, und der Humor ist ein ganz wichtiger Treiber. Und dieses Buch von Brecht ist insofern für mich so interessant, weil es beschreibt, dass man im Kampf um eine hassbefreite öffentliche Arena wir uns auch verirren können. Und dass wir auch Leute ins Visier nehmen, die wir out of context auf einmal irgendwo hineinstecken. Und das halte ich für genauso ein großes Problem. Ja, man muss nicht alles teilen, was der Herr Brecht sagt. Und er sagt viel Blödsinn. Er hat zu Russland und Ukraine viel Blödsinn geredet. Aber das müssen wir ernst nehmen als Medienmenschen. Das, was man sozusagen den Meinungskorridor nennt, die Breite einer Gesellschaft abzubilden, auch jene zu Wort kommen zu lassen, deren Sicht wir nicht teilen, ihnen auch widersprechen zu lernen. Wir haben sehr lange uns sehr bequem gemacht, indem wir gesagt haben, es ist false balance und wir wollen mit Leuten nicht reden, die recht sind und wir sollen Leuten keine Bühne bieten, ist alles richtig. Aber wir haben dabei vielleicht auch verlernt, Diskussionen zu führen, unser Argument auszuführen.
Wir machen das mehrmals wöchentlich, Florian, wie du weißt, einem breiten Meinungskorridor.
Ja, aber sozusagen, ich rede jetzt so von den intellektuellen Medien, die sich das ein bisschen gemütlich gemacht haben, zu sagen, lass mal lieber nur die Leute reden, deren Meinung wir teilen und setzen uns mit dem nicht mehr auseinander. Und dieser Satz, man soll gewissen Leuten keine Bühne bieten, den halte ich für gefährlich. Ja? weil es dazu führt, dass die, denen man keine Bühne bietet, sich ihre eigenen Medien schaffen, ihre eigenen Plattformen schaffen, und das passiert gerade, und dort dann nur mehr unter sich sind, und das ist keine gute Entwicklung.
Also ein Vorsatz für 2026, Offenheit. Lieber Florian, liebe Corinna, danke für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Was nehme ich mir mit? Erstens, das Jahr war turbulent und ruhig zugleich. Zu Jahresbeginn gingen noch die meisten Leute davon aus, dass Herbert Kickl der neue österreichische Bundeskanzler wird. Stattdessen regiert jetzt der Buddha Christian Stocker. Die Welt rund um Österreich ist chaotisch, trotzdem laufen die Dinge in Österreich alle relativ normal und ruhig ab. Die beiden sehen die österreichische Regierung als viel zu wenig ambitioniert für diese herausfordernden Zeiten an. Auch den persönlich-politischen, inhaltlichen Anspruch und die Kommunikation vieler Regierungsmitglieder sehen die beiden kritisch. Nur besser zu sein als die Kickl-FPÖ ist zu wenig. Zweitens, unser Gesellschaftsmodell ist in Gefahr. Corinna sieht die nächsten 2 Jahre als entscheidend an. Die EU muss Machtpolitik besser beherrschen und sich lernen durchzusetzen, sowohl gegenüber Russland, China, den USA, als auch gegenüber den großen Tech-Konzernen. All diese Akteure haben wenig Interesse an der liberalen Demokratie oder am Rechtsstaat in Europa oder in Österreich. Florian fordert, dass wir den öffentlich-rechtlichen Journalismus, also etwa die ZIB2 im ORF oder die Ö1-Journale auf Ö1 im Radio, wieder mehr schätzen sollten. Drittens, jede und jeder von uns ist gefordert. Corinna meinte, es gäbe Zeiten, in denen man sich eher zurücklehnen könnte. Derzeit leben wir aber nicht in einer solchen. Wir müssen uns aktiv mit der Welt beschäftigen, das Gespräch suchen und in sie eingreifen. Das heißt, wir müssen uns engagieren. Und wir müssen aktiv entscheiden, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen, also was wir alles auf sie einprasseln lassen. Ich habe mich sehr bestärkt gefühlt in meiner Entscheidung, nur mehr Wochenzeitungen zu lesen und die Nachrichten online oder auf Social Media weitestgehend zu ignorieren.
Und jetzt kommt das Outro von eurer Hörerin des Monats. Das bin diesmal ich, Julia. Ich arbeite als Community Managerin bei einem internationalen medizinischen Verein und da geht es vor allem darum, Wissen über Verdauungsgesundheit zu verbreiten und so die Versorgung von PatientInnen in Europa und der ganzen Welt zu verbessern. Genau deshalb finde ich die Mission von Erklär mir die Welt so wichtig, weil auch hier Wissen geteilt wird, um mehr Aufklärung und Bildung in die Welt zu tragen. Wie zum Beispiel in Folge 167, Erklär mir Gentechnik, da räumt Martin Moder mit einigen Mythen und Halbwissen auf und das hat mir echt gut geholfen, mir eine eigene fundierte Meinung zu dem Thema zu bilden. Ein großes Dankeschön an Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann für ihre Mitarbeit, an Sissi Grant für die Audio- und die Videoproduktion sowie an Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link für die Vermarktung. Danke auch an alle Unternehmen, die den Podcast durch ihre Werbung unterstützen. Wer selbst Werbung schalten möchte, kann kleinere Buchungen direkt auf erklärmir.at/Werbung vornehmen. Für größere Anfragen einfach Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Und nicht zuletzt danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast durch ihre finanziellen Beiträge möglich machen. Du möchtest Teil der Mission für mehr Bildung und Aufklärung sein? Dann unterstütze den Podcast auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Julia.